Deutschlandfunk Kultur Interview.
Erst vor wenigen Stunden hat Donald Trump in einem Videostatement das Ergebnis der Präsidentenwahlen am 3. November anerkannt. Und im gleichen Statement hat er auch die Gewalt im Kapitol vor ungefähr 30, 35 Stunden verurteilt. Neue Entwicklungen, eigentlich unglaublich normal, also der Teil mit dem Wahlergebnis anerkennen, aber macht das eigentlich spätestens am Morgen nach der Wahl, wenn nicht schon am Abend der Wahl selber. Bei Trump war nun alles anders und das bedeutet natürlich auch, dass für seinen Nachfolger Joe Biden alles anders ist, als es für die Präsidenten vor ihm war bei Amtsantritt. Und genau darüber wollen wir jetzt mit Katrin Klüver-Ashbrook reden. Sie ist Politikwissenschaftlerin an der Harvard Kennedy School in Cambridge, Massachusetts. Schönen guten Morgen, Frau Ashbrook.
Guten Morgen nach Deutschland.
Diese eine Entwicklung jetzt, wir reden über vieles andere, aber diese Entwicklung, dass Trump zum ersten Mal gesagt hat, er erkennt das Wahlergebnis an. Was bedeutet das für Joe Biden?
Na, zunächst einmal bedeutet es oder sollte es bedeuten, aber das haben Sie schon angesprochen, das hätte im November schon noch viel nahtloser funktionieren müssen, die eigentliche Übergabe, die Machtübergabe. Wir haben gesehen, dass sich auch gerade die Bürokratien, die Institutionen unter Trump, die stark in Trumps Hand waren, also eben auch mit Trump-Gefolgern in dem Kabinett besetzt waren, dass sie sich geweigert haben, ganz wichtige Übergabedokumente, gerade die, die in die nationale Sicherheit, sich auf die nationale Sicherheit beziehen, das rauszuholen. Der Pentagon hat bis zur letzten Minute gezögert, diese Amtsübergabe zu erleichtern oder zu ermöglichen. Das macht Amerika angreifbar nach außen oder macht die innenpolitische Situation auch deutlich volatil. Das würde das Ganze verschleppen. Der Präsident hat es sich quasi auf die Agenda gesetzt, so viel Chaos im Land zu erzeugen wie nur möglich. Da waren die Bilder der letzten 30 Stunden vielleicht die Pike des Asses, aber insgesamt ist natürlich gehen diese Prozesse auch hinter den verschlossenen Türen weiter. Es war sehr schwierig über die letzten paar Wochen für Joe Biden. Aber er trifft auf ein tiefes und gespaltenes Land. Und da wird die Aufgabe, das Land zur einen Ruhe einkehren zu lassen und Strafverfolgung da anzusetzen, wo sie angesetzt werden muss, damit gerade auch wieder Recht und Ordnung hergestellt werden muss. Das müssten die ersten Punkte auf der Tagesordnung sein, neben der Bewältigung der Corona-Pandemie selbstverständlich.
Aber wenn wir uns das jetzt nochmal vorstellen, was da im Kapitol passiert ist, es begann damit, dass, wie es an diesem Tag sein muss, laut Verfassung der Kongress die Wahlergebnisse und die Abstimmung der Wahlmänner und Frauen bestätigt. Dann gab es diese Ausschreitungen, stundenlange Unterbrechungen und dann ging das weiter. Hat länger gedauert als üblich wegen der Einsprüche. Am Ende, wie erwartet, war die Wahl von Joe Biden bestätigt. Aber diese Vorstellung, an dem Tag, wo der neue Präsident bestätigt wird, gibt es die größten Ausschreitungen seit langer Zeit in der Geschichte der USA, seit ungefähr 200 Jahren. Was ist das für ein Gefühl jetzt für Joe Biden und für einen Druck?
Er hat enormen Druck, er hat vor allen Dingen enormen Zeitdruck. Er muss die Ruhe wiederherstellen im Land. Er muss vor allen Dingen das, was wir über die letzten 4 Jahre gesehen haben, nämlich diese Strongman-Politik, dass man sich aufbäumen kann gegen alle Normen einer Demokratie, auch gegenüber bestimmter Gesetze. Dass es einfach kein wirkliches Zurückdrängen des eigentlichen Staatsapparates gibt. Also wie viel Normen, wie viele Regeln hat ein Donald Trump eigentlich überschritten in diesen letzten 4 Jahren? Das muss wieder in gelenkte Bahnen kommen. Und es muss damit anfangen, dass das, was im Herzen der amerikanischen Demokratie, also das Bild des Kapitols, das ist wirklich das schlagende Puls der amerikanischen Demokratie, dass das schnellstens strafrechtlich geahndet wird, dass das Signal ausgeht, das ist nicht okay. Raubbau an der amerikanischen Demokratie zu betreiben, das lässt das Land nicht mit sich machen. Und umgekehrt wird er natürlich jetzt darauf schauen. Er stellt natürlich weiterhin alle 5 Minuten neue Menschen aus seinem Kabinett vor, heute auch wieder insgesamt, glaube ich, 7 verschiedene Nominierungen, dass der Prozess schnell und reibungslos funktioniert. Und er wird natürlich genau darauf schauen, dass es schnell gehen kann mit den Resultaten, mit der Zertifizierung der Resultate aus Georgia. Denn dann hat er erst den ganzen Senat hinter sich, also will sagen, die Senats, Stimmen im Senat, die er braucht, um dann eine progressive, eine schnelle, eine gesetzgeberische Politik machen zu können. Denn alles, was jetzt besprochen wird, Amtsenthebungsverfahren, der 25. Verfassungszusatz etc. etc., das ist zumindest in der jetzigen Lage fast undenkbar, dass diese beiden Prozesse gegen Donald Trump noch zeitig durchkommen würden.
Aber welche Politik muss Joe Biden machen, um zumindest einen Teil der Amerikaner, die ihn nicht gewählt haben, noch auf seine Seite zu ziehen?
Na, es geht um die ganze große Mitte des Landes. Das ist eigentlich immer der Teil der Wähler, der, um den es nur in normalen Wahlkämpfen, also nicht solch in extrem zugespitzten Wahlkämpfen, wie sie jetzt 2016 und 2020 hatten, um die es eigentlich geht, um die Wechselwähler. Und denen muss vor allen Dingen wieder klar gemacht werden, dass das Land, also die Bürokratien, die demokratischen Institutionen für sie arbeiten, für sie da sind. Und da geht es um ganz grundsätzliche Dinge wieder. Da geht es um Dinge wie Arbeitsmarktpolitik. Denken wir daran, wie viele Amerikaner in einem, wir haben ja kein gefestigtes Sozialsystem hier, kein soziales Auffangnetz. Wie viele Millionen Amerikaner in der Hochzeit der Pandemie, 22 Millionen Amerikaner ihre Jobs verloren haben in dieser Pandemie. Es muss darum gehen, dass ein Gesundheitssystem wieder funktioniert, dass die Amerikaner sich wieder sicher fühlen, zu Hause. Und es muss natürlich darum gehen, dass ganz normale Prozesse im Grunde genommen, dass Bildungspolitik wieder läuft, dass ein Land wieder in geregelte Bahnen finden kann. Wir haben das erste Mal in der Geschichte Amerikas, in der Generation, die um den 11. September geboren wurde, eine ganze Generation, die meint, es wird ihren Kindern einmal schlechter gehen als ihnen selbst. Und das zeugt doch davon, dass die Wurzeln des amerikanischen Traums inzwischen entwurzelt sind. Und da muss ein Joe Biden wieder ansetzen. Er muss gerade die amerikanische Mitte wieder das Gefühl geben können, sie können wirtschaftlich erfolgreich sein und sie können physisch sich sicher fühlen in diesem Land. Und das ist zurzeit überhaupt nicht gegeben.
Aber auch in der Mitte gibt es doch viele Menschen in den USA, die sagen, nehmen wir ein paar Beispiele, die sie zum Teil, glaube ich, gemeint haben. Ein vernünftiges Gesundheitssystem, eine bessere Arbeitslosenversicherung, mehr öffentliche Investitionen in das Bildungssystem, das ist schlichtweg Sozialismus.
Ja, das ist natürlich jetzt die Frage. Wir haben jetzt 4 Jahre lang eine narrative Politik gehabt, natürlich eine Medienlandschaft, die extrem zu dieser Spaltung des grundsätzlichen Verständnisses davon, was Politik, was Demokratie leisten muss, beigetragen hat. Das sind natürlich alles Wurzeln, die ihre Ursprünge haben in dem amerikanischen individualistischen Gedanken. Das ist ein ganz anderer Gründungsgedanke als den, wie wir ihn in Europa haben. Und das ist immer die Auseinandersetzung für jeden Politiker. Wie viel Absicherung kann man umsetzen, kann man andenken, und dann aber trotzdem noch die individuellen Freiheitsrechte zu gewährleisten. Das sehen wir immer wieder in den ganzen Diskussionen um den zweiten Verfassungszusatz und Waffenpolitik und so weiter und so fort. Dinge, die uns in Europa vielleicht merkwürdig vorkommen. Also da wird er einen Spagat schlagen müssen und es wird nicht einfach werden, denn wie gesagt, die Medienlandschaft oder wie diese Ideen rübergebracht werden, die sind werden immer noch kontrolliert von dem Kampf links und rechts, also Fox News, OAN, teilweise rechtsradikale Medien inzwischen und auf der anderen Seite den Medien, denen eher ein linksliberales Spektrum zugesagt wird, CNN, MSNBC und so weiter und so fort. Da spielt die Mitte, das vielleicht vergleichbar öffentlich-rechtliche Medienspektrum, fast schon gar keine Rolle mehr. Und das wird sehr schwierig werden, die Geschichte zu erzählen, den Narrativ wieder in das Wahlvolk reinzutragen, dass sich diese bestimmten anderen Politikansätze doch lohnen können für das Land, dass es gilt, in diese Ansätze zu investieren.
Da werden auch wir beide, glaube ich, in den kommenden Monaten und insgesamt mindestens 4 Jahren einiges zu besprechen haben. Würde ich auch gerne bald wieder mit Ihnen tun. Danke für heute.
Sehr gerne.
Kathrin Klüver-Eschbrook war das. Sie ist Politikwissenschaftlerin an der Harvard Kennedy School. Wir sprachen mit ihr hier im Deutschlandfunk Kultur.